Boulevard.
Die Bild-Zeitung hat sie zum berühmtesten Österreicher nach Niki Lauda erklärt, die Siegerin des Eurovision Song Contest 2014. Jetzt legt sie im zarten Alter von 26 ihre Biografie vor. Guten Morgen, Conchita Wurst.
Einen wunderschönen guten Morgen.
Eine Frage hat mir dieses Buch gleich auf der ersten Seite beantwortet, warum sie nämlich den ESC letztes Jahr so haushoch gewonnen haben. Weil allein Modemacher Jean-Paul Gaultier 73 Mal für sie angerufen hat. Wie eng befreundet sind sie inzwischen?
Das ist wahr, 73 Mal, das hält er mir ständig vor. Ich warte auf die Rechnung. Wie eng sind wir befreundet? Also ich würde sagen, wir sind gute Bekannte. Bis hin zu einer Freundschaft merkt man, dass sich das entwickelt. Und zwar merke ich das daran, dass einfach Gespräche, die zu Beginn immer sehr professionell waren und eher um Musik und um Mode ging, bis hin, dass ich jetzt frage, ob seine Katze immer noch Durchfall hat. Also da merkt man schon, dass es irgendwie auch zu einer sehr, sehr menschlichen Ebene ging.
Und er hat gewissermaßen das Vorwort zu ihrer Biografie beigesteuert. Ich, Conchita, heißt dieses Buch mit der Geschichte ihrer außergewöhnlichen Karriere. Und ein bisschen was werden wir daraus erfahren in den kommenden 2 Stunden. Der Ort, an dem ihr Weg zum Ruhm begann, war ein sehr wichtiger Ort ihrer Kindheit. Der Dachboden ihrer Eltern, die sogenannte grüne Hölle. Was ist passiert auf diesem Dachboden?
Das ist die grüne Höhle, nicht
die grüne Höhle, pardon, natürlich. Die grüne Höhle.
Nicht die Hölle. Ja, diese grüne Höhle, beziehungsweise diese Räume, die so dunkelgrün gestrichen oder tapeziert waren, haben für mich immer einen Rückzugsort dargestellt. Immer so wie diese kleine Märchenwelt, in der ich eben machen durfte, was ich wollte.
Wurde in der grünen Höhle auch Conchita geboren, Conchita Wurst?
Nein, also Conchita in dem Sinne nicht, aber ich habe definitiv in dieser Umgebung meine Liebe zur Transformation entdeckt und die Liebe, in Frauenkleider zu schlüpfen.
Und Conchita selbst wurde wo erschaffen?
Da gibt es nicht wirklich einen Ort oder einen Zeitraum. Ich habe Drag gemacht, also tatsächlich mit vollem Bewusstsein, als ich 14 war und 2011, das war quasi wie eine Pubertät eigentlich. Ich hatte kurze Haare, lange Haare, blond, mit Bart, ohne Bart. Und ich bin zu dem Entschluss gekommen, dass ich eine Frau mit Bart sein möchte auf der Bühne. Und das war eine Entwicklung.
Drag ist die Abkürzung für Dressed as Girl, also angezogen wie ein Mädchen. Und da waren Sie sehr mutig. Sie sollen schon in der Schule mit Rock aufgetaucht sein. Wie haben Ihre Mitschüler darauf reagiert?
Ja, das habe ich gemacht. Das Spannende daran ist, dass man wahnsinnig selbstbewusst auf die Welt kommt und die ersten Jahre auch sehr, sehr selbstbewusst durchlebt. Und dann wird man ein bisschen älter und dann kommen die Einflüsse von außen und man lernt so ein bisschen was über die Gesellschaft. Dann wird man unsicher und diese Unsicherheit, die man sich da aneignet, hat man ein Leben lang abzubauen. Somit war ich in diesen ganz frühen Jahren mit einer Selbstverständlichkeit in Frauenkleidern unterwegs. Und mit einer Selbstverständlichkeit wurde das auch angenommen. Und erst als wir dann alle älter wurden, haben wir gemerkt, oh, das ist aber eigentlich nicht so, wie das alle anderen machen.
Das war natürlich für Sie dann eine schwierige Zeit, auch in einem relativ kleinen Ort aufzuwachsen, in Bad Mitterndorf in der Steiermark, 3000 Einwohner. Mittlerweile werden Sie dort gefeiert. Sie sind inzwischen sogar Ehrenbürgerin. Haben Sie da manchmal auch das Gefühl, okay, das habe ich möglicherweise meinem Ruhm zu verdanken, wäre ich nicht so prominent, könnte ich mich da möglicherweise gar nicht mehr blicken lassen?
Also blicken lassen kann ich mich dort für immer und ewig, ob ich jetzt berühmt bin oder nicht. Bei aller Schwierigkeit, die Schulzeit oder Teenagerzeit mit sich bringt, und ich glaube, da singen wir alle das gleiche Lied, ich hatte eine wahnsinnig schöne Kindheit. Und ich hätte es mir nicht schöner erträumen können. Und diese Gegend, und dort ist meine Familie, und das ist schon wirklich auch, wo mein Herz wohnt. Ich glaube nicht, dass ich die Ehrenbürgerschaft bekommen hätte, hätte ich nicht gewonnen. Aber das ist eine andere Geschichte. Es ist jetzt nur mal so, wie es ist. Und deswegen bin ich davon überzeugt, dass ich mich dort auch für immer und ewig wohlgefühlt hätte, ob mit Ruhm oder ohne.
Hier in Brandenburg gilt ja seit Friedrich II. Die Devise, jeder soll nach seiner Fasson glücklich werden. Und wir gehen sogar noch weiter, es gibt ein Gastgeschenk für jeden Gast. Das ist eine ganz kleine Kleinigkeit. Ich hoffe, Sie können es gebrauchen.
Es sieht aus wie eine Kreditkarte.
Ist ja etwa die Form, das stimmt.
Vielen Dank. Ach, ja, ja. 60er Nähmaschinen-Nadeln.
Eine kleine Sammlung Nähmaschinennadeln, denn ich bin drauf gekommen, weil Sie mal erzählt haben, Sie haben die Nähmaschinennadeln Ihrer Mutti immer kaputt gemacht auf dem Dachboden. Wie oft ist Ihnen das passiert, dass die Dinger abgebrochen sind?
Ständig. Ständig. Das lag einfach auch an dem Nicht-Umgehen-Können zu Beginn. Meine Mutter ist nach wie vor eine leidenschaftliche Hobby-Schneiderin und die war natürlich immer sehr erbost, wenn denn dann keine Nadeln mehr vorhanden waren. Und nicht selten habe ich dann heimlich welche nachgekauft und die falsche Stärke und dann ist es dann auch wieder aufgefallen. Also ja, das ist wirklich ein sehr, sehr schönes Geschenk. Danke.
Die 60er können Sie vielleicht gebrauchen, wenn Sie mal ein sehr feines Kleid nähen. Das sind Nähnadeln für sehr feinen Stoff, habe ich mir erklären lassen. Ich kenne mich da nicht so aus. Sie kennen sich dafür umso besser mit Mode aus, denn Sie haben es sogar studiert in Graz. Wie sehr hilft Ihnen das heute als Showstar, selbst auch zu wissen, wie man ein Kleid näht?
Ich weiß nicht, ob es prinzipiell hilft, aber es ist natürlich eine Leidenschaft, die einfach auch diesen Aspekt von dem, was ich machen darf, ungemein interessant macht. Und ich auch in diesen Belangen wahnsinnig wissbegierig bin. Das Erste, was ich mache, wenn ich ein Couture-Kleid bekomme, ich drehe es um und gucke mir an, wie das genäht wurde, weil das ist natürlich wahnsinnig spannend. Und ich trage all diese geborgten Dinge mit unfassbarem Respekt und habe wirklich auch, ich will nicht sagen hysterische Anfälle, aber ich habe doch sehr große Angst, dass etwas passiert.
Das sind zum Teil ja recht teure Kleidungsstücke. Was Mode angeht, sind Sie nicht nur mit Designer Jean-Paul Gaultier bekannt, sondern Sie haben auch Karl Lagerfeld kennengelernt und Vivienne Westwood. Und mit den beiden hat Ihre Großmutter was gemeinsam. Was ist das?
Ja, alle riechen gleich, alle drei.
Das heißt, Sie benutzen alle dasselbe Parfum?
Ich weiß es nicht. Alle drei haben auf jeden Fall eine Basisnote von Menthol. Und ich weiß nicht, ob das Zufall ist oder ob sie sich im Geheimen alle kennen. Nein, das ist, Gerüche sind ja was ganz, ganz Spannendes. Bei mir ist ein Geruch das Speichermedium einer Erinnerung. Und als ich Karl Lagerfeld etwas näher kam und gerochen habe, wonach er riecht, war es sofort ein wohliges Gefühl, weil ich natürlich meine Großmutter so abgöttisch liebe und das assoziiert man dann mit positiven Gefühlen und dann hat man bei mir quasi schon gewonnen.
Gibt sofort eine positive Stimmung zwischen den Menschen. Das, was die meisten Männer ja nie erleben werden, ist, mit welchen Schmerzen es verbunden ist, als Frau gut auszusehen. Gibt es eigentlich für Sie ein Bühnenoutfit, in dem Sie sich wirklich wohlfühlen, trotz der hohen Schuhe und der engen Kleider?
Ich fühle mich tatsächlich in allem wohl. Das ist ja auch eine Entscheidung. Also sagt mir auch niemand, du musst den Gürtel noch ein Loch enger stellen oder du musst noch Zentimeter höhere Hacken anziehen. Das kommt ja ganz natürlich von mir und das ist ja auch mein Wille. Von daher fühle ich mich eben wohl, wenn ich eingeschnürt bin und hohe Hacken trage und Frisur, Make-up, alles dran. Und deswegen würde ich differenzieren von bequem und wohlfühlen. Bequem sind die wenigsten, aber wohlfühlen tue ich mich in allen.
Ein gewisser Drang zur Selbstkasteiung.
Ich glaube, dass diese, wie soll ich sagen, Selbstkastei oder sich selbst ein bisschen Maß zu regeln auf eine gewisse Art, das ist, wird natürlich wahnsinnig verromantisiert. Und das kennt man ja aus der Geschichte.
Von der Sissi zum Beispiel, die sich ja auch enge Mieder angelegt hat, eine wahnsinnige Taille hatte dadurch, ne?
Absolut. Also das ist eigentlich ein gutes Beispiel, weil Tausende, Millionen von Menschen fühlen sich angezogen von ihrer Geschichte und das hat auch definitiv etwas mit dieser Verromantisierung ihrer Selbstgeißelung zu tun.
Wie viele verschiedene Utensilien brauchen Sie eigentlich, um sich Ihre Augen zu schminken? Ich habe ein Video entdeckt, dauert 22 Minuten, da schminken Sie sich ein Auge mit verschiedensten Pinseln, Pudern und verschiedensten Cremes.
Das ist eine gute Frage. Sonst werde ich nur gefragt, wie lange es dauert. Ich würde mal so sagen, zwischen 10 und 15 verschiedenen Instrumenten und Farben.
Der Aufwand ist es wert. Sieht fantastisch aus. Aber ist es nicht irgendwann auch mal ermüdend, sich jeden Morgen eine Stunde zurechtzumachen?
Also zum einen ist es ja nicht jeden Morgen und zum anderen würde ich es nicht tun, würde es mir nicht Spaß machen. Es ist einfach so, dass ich mir wahnsinnig viel Zeit nehme. So lange ist eine Stunde auch wieder nicht. Aber ich nehme mir diese Zeit, es wirklich so schön und perfekt als möglich zu machen, weil ich mich damit wohlfühle und um wieder meine Großmutter ins Spiel zu bringen, sie sagt immer, gut auszusehen ist eine Form von Respekt anderen gegenüber.
Ja, da ist was dran. Männer in Frauenkleidern, Männer, die sich schminken, gab es schon immer. Wir kennen RuPaul aus New York, wir kennen Dame Edna aus Australien, Lilo Wanders hier in Deutschland, Divine in den 70er, 80er Jahren. Was viele bei Ihnen irritiert hat, war der Bart. Können Sie sich erklären, warum Menschen das zunächst mal nicht zusammenbekommen haben, eine Frau mit Vollbart?
Ja, erklären kann ich mir das schon, weil es natürlich in der näheren Vergangenheit einfach im kommerziellen Bereich auch nicht stattgefunden hat. Die Frau mit Bart habe ich nicht erfunden. Ursprünglich kommt dieses Phänomen ja ursprünglich nicht, weil es gibt ja auch Gottheiten in gewissen Religionen, die weibliche Wesen sind und einen Bart haben. Aber es gibt nach wie vor bärtige Frauen und ganz, ganz viele davon gibt es in San Francisco. Und natürlich gibt es viele bärtige Drag Queens, nur die kennt man eben im Mainstream nicht. Und ich glaube, deswegen war es für viele was Neues. Aber man merkt auch hier wieder, sobald sich die Menschen an etwas gewöhnen, ist es in Ordnung.
Es war ein Verstoß gegen den Massengeschmack, aber mittlerweile funktioniert's. Und in Indien müssten sie dann eigentlich ohne Probleme eine Tour machen können, oder?
Darüber habe ich noch nicht nachgedacht.
Was so die Gottheiten angeht?
Also ich möchte eigentlich in jedem Land problemlos touren können, nicht nur in Indien.
Aber mit weniger Erklärungen vielleicht?
Das weiß ich nicht. Ich habe es noch nicht ausprobiert.
Trotz allem, oder möglicherweise gerade deshalb, haben sie beim Eurovision Song Contest im letzten Jahr das viertbeste Ergebnis in der Geschichte des Wettbewerbs erreicht. 13 Mal die Höchstwertung, insgesamt 290 Punkte. Haben Sie noch die Punktezahl aus Deutschland im Kopf?
Es war keine 12, aber wie viel genau, weiß ich gar nicht mehr.
Es waren 7 Punkte. Hätten Sie vom Nachbarn mehr erwartet?
Ich habe nie Erwartungen. Also ich verbanne Erwartungshaltungen aus meinem Leben und ich habe mich über jeden einzelnen Punkt gefreut. Aber 7 Punkte ist doch super.
Man wird nicht enttäuscht, wenn man keine allzu großen Erwartungen hat. Und ich kann das erklären mit den 7 Punkten. Es gibt ja die getrennte Wertung zwischen Jury und Publikum. Das Publikum hat sie auf Platz 1 gesetzt, das deutsche Fernsehpublikum. Die Jury nur auf Platz 11. So kamen diese 7 Punkte zustande. Sie haben anschließend Glückwünsche von einigen Superstars bekommen. Elton John hat Ihnen einen kleinen Blumenstrauß geschickt. Lady Gaga hat was geschrieben. Cher hat sogar einen ungebetenen Ratschlag Ihnen gegeben. Sie wünscht Ihnen einen schöneren Namen und eine bessere Perücke. Wer war mehr enttäuscht oder wer war mehr sauer über diese Botschaft? Ihr Stylist oder Sie?
Ja, tatsächlich hat mein Hairstylist etwas das Gesicht verzerrt, aber ich war nicht enttäuscht. Ich dachte mir nur, Cher spricht über mich, egal was sie da schreibt.
Völlig Wurst. Was danach passiert ist, ist noch keinem ESC-Gewinner passiert. Sie waren bei UN-Generalsekretär Ban Ki-moon. Sie haben vor dem Europäischen Parlament sich stark gemacht für die gleichgeschlechtliche Ehe. Sie wurden eingeladen vom österreichischen Kanzler und Bundespräsidenten. Sind Sie in diese politische Rolle eher so reingerutscht oder hatten Sie immer schon eine Botschaft?
Ich weiß gar nicht, ob ich es Botschaft nennen möchte. Eigentlich ist das etwas, was so normal ist. Worüber ich spreche, ist ja eigentlich etwas, was wir alle im tiefsten Inneren wollen. Respektiert werden und in Frieden leben zu dürfen. Und ich habe diese Einladungen mit großer Demut und großem Dank angenommen, weil ich einfach auch diese Plattformen genutzt habe, um durch diese viel, viel einflussreicheren Menschen eine lautere Stimme zu haben als sonst. Deswegen war das in keinem Fall selbstlos, weil viele mich quasi auch bedauert haben, dass ich jetzt instrumentalisiert wäre. Danke für die Sorgen, aber ich gehe da ja auch nicht grundlos hin. Und somit war das nicht wirklich eine Intention, dass ich gesagt habe, so und das will ich jetzt machen, sondern es hat sich ergeben und hat sich natürlich gut angefühlt.
Am 23. Mai steht der nächste Eurovision Song Contest an, das Finale in Wien. Was wird Ihre Rolle sein?
Zum einen natürlich darf ich ein bisschen singen, das freut mich sehr. Zum anderen moderiere ich den Green Room. Und zwar ist der Green Room dieser Ort, wo sich die Kandidaten aufhalten, nachdem sie gesungen haben. Somit ist die Luft dort, wie man sich vorstellen kann, elektrisch und voller Spannung und Hoffnung und Angst und Ungeduld. Und ich weiß das eben, wie das ist, wenn man dort sitzt. Und ich habe mir zur Aufgabe gemacht, die Kandidaten vielleicht ein bisschen auf Gedankenurlaub zu schicken, wenn ich mit ihnen spreche.
Das ist das ganz große Nervenflattern, wenn man dort sitzt und die Punkte vergeben werden. Man zittert, wie weit schafft man es? Die Weltlage ist politisch nicht wirklich entspannter in diesem Jahr im Vergleich zum letzten. Es gibt nach wie vor die Ukraine-Krise, es gab die Terroranschläge in Paris, vom Nahen Mittleren Osten gar nicht zu sprechen. Glauben Sie, es könnte wieder ein politischer Eurovision Song Contest werden mit einem politischen Beitrag?
Das weiß ich nicht. Also ich habe noch nicht alle Kandidaten gesehen, beziehungsweise ist das ja auch etwas, was man sich bitte nicht umhängen soll, nur weil man denkt, man ist da jetzt on trend. Also ich würde nichts machen, was mit mir nicht zu vereinbaren wäre. Wenn es einen Act gibt, der sich für Menschenrechte einsetzt oder in irgendeiner sozialpolitischen Hinsicht etwas zu sagen hat, dann finde ich das ganz, ganz großartig. Der Gegenschuss ist aber auch, dass man das nicht erwarten muss. Also wenn man einfach Musik machen möchte, dann ist das genau der richtige Moment, das zu tun. Von daher wird sich zeigen, ob das passiert oder nicht. Ich bin nur sehr dankbar darüber, dass es ganz, ganz viele Menschen auf diesem Globus gibt, die eben auch in die Richtung denken, in die ich auch denke. Und deswegen bin ich davon überzeugt und muss daran glauben, dass sich früher oder später etwas ändern wird.
Was die Musik angeht, da legen Sie im Frühjahr Ihr erstes Album vor. Es gibt schon einige Singles, die wir auch gehört haben jetzt in den vergangenen zwei Stunden. Die New York Times hat nochmal eine ganz andere Karrieremöglichkeit für Sie ins Gespräch gebracht. Die schrieb nämlich über Sie, eine Stimme gemacht wie für den Broadway. Wäre das eine Option?
Das habe ich noch nicht gehört. Vielen Dank, New York Times. Ich sage niemals nie. Ich weiß es nicht, ob ich das könnte. Ich weiß nicht, ich fühle mich gerade so geschmeichelt, dass ich gar keine Zeit habe, darüber nachzudenken. Ich schließe nichts aus. Ich glaube, wenn mir ein Angebot ins Haus flattert, das mir Spaß machen würde, dann würde ich das tun.
Vielleicht wird's mal die Evita am Broadway. Ja, vorstellbar ist alles. Zunächst aber viel Erfolg für den Eurovision Song Contest am 23. Mai in Wien und für das neue Album und die Biografie, das erste Buch. Und vielen Dank für das Gespräch, Conchita Wurst.
Vielen, vielen Dank. I'm telling my name.